ganze Geschichte. Ich habe also überlegt, ob ich mal vorher noch darum bitte, dass wir die ganze Passionsgeschichte nach Johannes mal lesen. Ich habe das mal mit einem Jugendkreis gemacht und es war eine sehr gute Erfahrung, müssen wir unbedingt hier auch mal machen, ist ja nicht auf Jugend begrenzt. Wir haben uns Gründonnerstag getroffen und haben miteinander zu Abend gegessen und dann Abendmahl gefeiert. Und dann haben wir so ungefähr, bei manchen Sachen haben wir ja Zeitangaben, bei manchen auch nicht, dann haben wir so ungefähr um die Zeit, wo das jeweils gewesen ist, dann die entsprechenden Berichte gelesen. Also mitten in der Nacht irgendwann die Gefangennahme, dann am nächsten Morgen den Prozess. Wir sind auch zum Amtsgericht gelaufen, raus, also es war ja auch einiges hin und her. Wir sind also nicht immer nur im Raum sitzen geblieben, sind dann zum Zeitzer Amtsgericht gelaufen. Reingekommen sind wir natürlich nicht am Karfreitag. Das wäre noch der Gipfel gewesen, das auch noch zu organisieren. Dann haben wir also da vor dem Haus die entsprechenden Texte gelesen, bis hin dann eben zum Nachmittag am Karfreitag, die Kreuzigung und der Tod. Ich glaube, da haben wir ein bisschen abgekürzt. Zwischen Kreuzigung und Tod liegen ja auch nochmal 3 Stunden. Nur 3 Stunden. Oft haben Gekreuzigte 3 Tage gehangen, bis sie gestorben waren. Jesus waren es nur ein paar Stunden. Und das war irgendwo schon mal ein eindringliches Erlebnis. Also wir haben dann auch alle 4 Evangelien, immer alle Berichte gelesen, die es dazu gibt. Man merkt dann auch, was Johannes schreibt, es ist natürlich nur ein Bruchteil aufgeschrieben. Er schreibt ja, die Welt hätte die Bücher nicht fassen können, wenn man alles aufgeschrieben hätte, was Jesus gesagt und getan hat. Das merkt man dann an so einem, wenn man sowas macht. Der ganze Prozess hat natürlich viel länger gedauert. Da steht eben ein Satz, es standen viele falsche Zeugen auf. Ja, wir haben uns jetzt wirklich streng mal an den Text gehalten. Man hätte jetzt natürlich auch noch das auch noch nachspielen können, aber wir haben uns mal nur strikt an den Text gehalten und haben das dann so miteinander erlebt. Wir haben natürlich auch ein paar Stunden geschlafen, was Jesus nicht vergönnt war. Jedenfalls wissen wir nichts darüber. Einfach, um uns das bewusst zu machen. Ja, auch wenn wir jetzt heute uns hauptsächlich mal mit dem Anfang dieser Geschichte, sprich mit der Gefangennahme, beschäftigen wollen und werden, dann müssen wir uns das ja mal ein bisschen klar machen, was war vorher, was war nachher. Und ich möchte uns das erstmal lesen, wie gesagt, nach dem Johannesevangelium. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Ja, der Zusammenhang. Da müssen wir noch mal ein bisschen zurück. Wir haben am Mittwoch bei Kaffee und Mehr mal den Anfang der Abschiedsreden. Die fangen in Kapitel 14 an. Ja, hier sind wir ein bisschen weiter hinten. Und das geht ja bei einige Kapitel. Also wir müssen uns das mal bewusst machen. Jesus feiert das Abendmahl. Und da redet er von: Mein Blut für euch gegeben. Zu dem Zeitpunkt hat sein Blut ja noch gut zirkuliert in seinem Körper. Und ich schätze mal, die Jünger, die werden so insgeheim gedacht haben: Was redet der da? Klar, er hatte das schon mehrfach angekündigt, ich werde überantwortet werden, ich werde am Kreuz sterben, ich werde auferstehen. Aber wir merken ja an den Reaktionen, das hatten sie alles nicht so richtig gecheckt. Also diese Frage, was redet der denn da? Und dann die Abschiedsreden. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, fangen die an, sind die ersten Worte. Und dann geht er das so durch, versucht die Leute dran zu erinnern, sie darauf aufmerksam zu machen, was passieren wird. Und die Jünger streiten sich noch, wer von ihnen der Wichtigste und der Beste ist, wer die Ministerposten kriegt und so weiter. Die haben tatsächlich nichts gecheckt. Und jetzt passiert das. Ich finde es manchmal ein Nachteil, dass die meisten von uns, wahrscheinlich alle, wissen, wie es weitergeht, ja, dass eben Ostern kommt. Ich habe schon mal gedacht, ich würde gerne uns mal in dieser Spannung halten, die die Jünger da erleben. Geht natürlich nicht, weil wir eben das Ende schon kennen. Ist wie ein Film, wo man den Schluss zuerst geguckt hat, oder ein Buch, wo man zuerst die letzten 3 Seiten gelesen hat und dann wieder vorne anfängt. Da ist ein Teil der Spannung weg. Ja, das kann auch nicht mehr gelingen, diese Spannung aufzubauen, weil wir ja wissen, wie es ausgeht. Ja, also das ist der Vorspann. Ja, Abschiedsreden, dann das Gebet Jesu für seine Jünger, wir sagen oft das hohe priesterliche Gebet, weil er wie ein hoher Priester für das Volk betet, für seine Jünger. Und nach dem Text, den wir gelesen haben, folgt eben dieser Schauprozess und die Kreuzigung. Das ist der Rahmen, in dem jetzt dieser Abschnitt steht, den wir eben gelesen haben. Und Johannes betont eine andere Seite als andere. Deswegen fehlt bei ihm zum Beispiel dieser Kampf im Garten Gethsemane. Johannes sagt ja nicht, das wäre nicht passiert. Er berichtet es einfach nicht, weil für ihn andere Aspekte der Karfreitagsgeschichte wichtig sind. Und beide sind wahr, beide sind richtig. Ja? Anderes Jahr machen wir und nehmen wir den anderen Text. Beides gehört dazu. Ich habe den ersten Punkt nach der Einleitung genannt, Gewohnheit, weil Jesus an seinen Gewohnheiten festhält. Wer gerne so Agenten-Thriller oder sowas guckt, der weiß, es gibt nichts Gefährlicheres als Gewohnheiten, wenn Leute hinter einem her sind. Ja, weil auf Gewohnheiten können sich die anderen einstellen und können uns erwischen. Das heißt also, wer nicht erwischt werden will, sollte nicht irgendwelche festen Gewohnheiten haben. Daniel ist ja auch in der Löwengrube gelandet, weil er feste Gewohnheiten hatte. Immer um dieselbe Uhrzeit an einem offenen Fenster zu beten. Ja, wenn er hätte das vermeiden wollen, er hätte ja beten können, aber warum ausgerechnet vor einem offenen Fenster, wo alle das mitkriegen? Ja, Gewohnheiten sind, wenn ich einer Sache ausweichen will, Gift. Aber Jesus will ja gar nicht ausweichen. Jesus geht sehenden Auges weiter seinen Gewohnheiten nach. Und er weiß, dass Judas den Ort kennt. Judas weiß, wo er sie finden kann. Das Risiko, oder was heißt Risiko? Ist es ein Risiko, das Jesus eingeht? Eigentlich nicht, weil er weiß ja, kommen wir ja gleich nochmal drauf, kommt ja zum Schluss nochmal. Ja, also Jesus geht sehenden Auges diesen Weg. Die Jünger, wie gesagt, die sind noch ziemlich, auch der Petrus zeigt ja mal wieder mit seiner Reaktion, dass er gar nichts gecheckt hat. Vorher noch, Herr, das widerfahre dir nur nicht, und dann geh hinter mich, Satan, und diese ganze Auseinandersetzung, die Jesus da mit ihm hat, und jetzt ist es soweit, und er hat es immer noch nicht begriffen, er zieht das Schwert und will loslegen. Bitte, wenn ich das so deutlich sage, ich hätte es auch nicht gecheckt. Ich will nicht sagen, ich weiß heute, wie es ausgeht, ich kenne den ganzen Rahmen. Ja? Wäre ich damals in der Situation des Petrus, ich meine, ich hätte nicht das Schwert gezogen, ich hätte wahrscheinlich die Kurve gekratzt, aber das war ja schon mutig von dem Petrus, aber falsch war es trotzdem. Sie haben es einfach nicht, und mal wie oft checken wir auch nichts. Und die anderen, die kommen mit Fackeln, Lampen, Waffen. Sie haben aufgerüstet. Ja, also alles, was sie so hatten, die römischen Soldaten, die dabei waren, wahrscheinlich mit Schwert und Schild und eventuell Lanzen. Aber hauptsächlich war ja Schwert und Schild so die Waffe des römischen Soldaten. Und die Knechte des Hohen Priesters mit Knüppeln, und sie kommen mit ganz vielen, wollen einen Mann festnehmen, ne? Kommen aber mit einer ganzen Armee da an. Und sie sehen Jesus als Feind. Sehr interessant, es ist ja eigentlich bis heute, ganz viele totalitäre Systeme sehen Jesus als Feind. Ich habe das in einzelnen Kreisen jetzt schon mal gesagt. Helmut James von Moltke, also war ein Enkel von dem General, der hat im Dritten Reich durchaus manches getan, was den Nazis nicht gefallen hat. Man hat ihn dann vor Gericht gestellt und hat ihm nichts beweisen können. Nicht mal mit den Methoden der Nazis, die ja mit der Wahrheit das auch nicht so streng genommen haben. Sie haben keine Beweisführung hingekriegt, die selbst vor dem Volksgerichtshof, wo es ja auch eh nicht um Wahrheit ging, aber sie haben nichts hingekriegt, nicht mal konstruiert. Und dann hat ihn Freisler angeschrien: Folgen Sie Jesus oder folgen Sie dem Führer? Und daraufhin von Moltke: Ich folge Jesus Christus. Und dafür ist er zum Tode verurteilt worden. Wenn da Leute einem anderen folgen, das ist für solche Systeme eine Bedrohung. Das passiert immer wieder. Ja, im Kommunismus sowieso. Aber auch in so einem rechtsgerichteten System wie dem Dritten Reich war das eine Bedrohung. Denn Leute sagen, für mich gibt es eine Autorität außerhalb des Führers, außerhalb der Staatsführung. Da gibt es noch eine Instanz drüber. Wie gesagt, der hatte ja einiges getan, wofür sie ihn hätten verknacken können. Aber es ist im Gericht, im Prozess nicht zur Sprache gekommen. Sie haben es nicht rausgekriegt, nicht beweisen können, keine Ahnung. Aber das ist die Frage, also es gibt immer wieder, da wo Menschen absolute Macht haben wollen, ist Jesus eine Bedrohung, der anders handelt, als sie sich das vorstellen, der andere Normen setzt. Nicht, weil er mit Waffen gegen die Römer gezogen wäre, hat er ja gar nicht, sondern allein durch die Autorität, die er ausgestrahlt hat, die Menschen gespürt haben, die haben gespürt, dieser redet mit Vollmacht. Und das können wir nicht machen. Das ist etwas, was Gott schenken kann, aber was wir Menschen nicht machen können. Und diese Menschen erleben Jesus als Feind, den sie mit allen Mitteln bekämpfen. Und sie haben Angst vor ihm. Klar, Jesus hatte auch Angst, das wissen wir aus anderen Evangelien, vor den Schmerzen. Also Gethsemane war ja dieser Kampf, den er durchgekämpft hat. Aber nachdem er das durchgekämpft hat, das sehen wir bei allen Evangelien, reagiert Jesus absolut souverän. Da kommen wir gleich drauf. Und genau das macht seinen Gegnern Angst. Noch mehr Angst. Das ist ja so eine Ambivalenz. Die Menschen, die ihre eigenen Dinge durchdrücken wollen, reagieren mit Angst auf Jesus. Der macht denen Angst. Das müssen wir uns manchmal auch bewusst machen. Also gerade wenn wir angefochten werden, wenn wir vielleicht, wenn auch wieder Verfolgungen kommen, angegriffen werden. Viele dieser Reaktionen kommen genau daher, dass die Leute im Kern Angst haben vor dem, was Jesus verkörpert. Und was wir dann natürlich auch verkündigen. Und das ist durchaus konsequent. Ja, also nur als Beispiel der Tag des Herrn im Alten Testament und auch im Neuen Testament, der wird mal als Tag der Bedrohung geschildert und mal als Tag der Rettung. Was ist er denn jetzt? Natürlich beides. Kommt immer auf meinen Standpunkt drauf an. Wenn ich auf der Seite Jesu stehe, ist es für mich der Tag der ultimativen Befreiung. Wenn ich gegen ihn stehe, ist es der Tag der ultimativen Bedrohung. Heftiger geht's nicht. Es kommt einfach darauf an, wo ich stehe. Und an Jesus scheiden sich die Geister. Zurzeit können wir als Christen schon in die Verfolgung oder in Schwierigkeiten geraten, wenn wir bestimmte ethische Positionen vertreten, die uns ja auch wichtig sind. Ja, ich sage nur mal Thema Abtreibung, schon seit Jahrzehnten, schon während meiner Studienzeit haben sie einen Film gezeigt, Der letzte Schrei. Da hat er so einen Arzt, ein abtreibungsbefürwortender Arzt, muss man dazu sagen, der hat also einen Film gedreht, wie er eine Abtreibung durchführt. Und als er das gesehen hat, seinen eigenen Film, war er so geschockt, dass er zum Abtreibungsgegner geworden ist und hat diesen Film veröffentlicht. Der also wirklich zeigt, wie ein Kind oder ein Embryo dann versucht auszuweichen vor den Werkzeugen und so weiter und so fort. So, wo man also ganz klar sieht, da geht es nicht um einen Zellklumpen oder irgendwas, sondern um einen Menschen, der Angst hat. Ja, der versucht auszuweichen, der versucht sich zu retten, natürlich ohne Erfolg. Menschen haben Angst vor Jesus und vor dem, was er ist. Jesus dagegen, der reagiert ganz offen raus. Der geht auf die Leute zu, wen sucht ihr? Ja, wir suchen Jesus. Ja, ich bin's. Jesus zeigt keine Angst, das habe ich bewusst so formuliert. Vorher hat er ja deutlich, also in Gethsemane, unter vier Augen mit dem Vater, da hat er schon Angst gezeigt. Das macht ihn ja wieder auch ganz menschlich. Aber jetzt in dieser Situation, gestärkt vom Vater, gestärkt und gesegnet, jetzt kann er ganz souverän rausgehen. Ich habe mal nach einer deutschen Übersetzung für das Wort souverän gesucht, habe keine wirklich passende gefunden. Ja, ist ein bisschen ein Gedicht von Bonhoeffer, drückt das aus, wer bin ich? Ich kann es leider nicht auswendig, aber da ist so eine Sache, man sagt, ich trete aus meiner Zelle wie ein König. Er fühlt sich völlig anders, sondern er sagt, ich fühle mich eigentlich elend und am Ende und verraten und verkauft und völlig fertig. Und die Leute sagen, ich würde was ganz anderes ausstrahlen. Und das ist eigentlich das, was hier passiert. Weil der Vater ihn stärkt, bei Bonhoeffer eben auch, weil Jesus ihn stärkt, durch ihn agiert. Er selber hat gar keine Kraft mehr, da sonst wie aufzutreten. Aber Gott schenkt ihm eine Ausstrahlung, die nicht von ihm ist. Und das ist auch Jesus hier. Ja, er tritt, also so, das Wort souverän kommt ja von, der Souverän eines Staates ist der Herrscher, also der, und selbstsicher ist vielleicht, aber selbstsicher ist mir irgendwo, hat schon wieder einen anderen Klang. Ja, mir fällt kein deutsches Wort richtig passend ein. Jesus tritt auf die Leute zu mit einer Sicherheit, die ist eben nicht nur Selbstsicherheit, sondern das ist Gottes Sicherheit, das ist Berufungssicherheit, das ist eine Sicherheit, die ihm einfach aus seinem Sein erwächst als Sohn Gottes und so begegnet er den Menschen. Und die sind einfach nur noch geschockt. Die hätten eine Schlacht geschlagen gegen 50 Anhänger Jesu. Das hätte denen nicht viel ausgemacht. Aber dass da einer sich hinstellt, sagt, ich bin der, den ihr sucht. Nicht wegläuft, nicht kämpft, nicht seine Anhänger auf sie hetzt. Auf sowas waren sie gefasst. Aber darauf, dass der sich einfach hinstellt, sagt, hallo Leute, ja, hier bin ich. Darauf waren sie nicht gefasst. Und dann stellt Jesus sich sogar noch vor seine Jünger. Er muss seinen Weg gehen. Das ist ja die Antwort, die er Petrus gibt. Petrus, der wieder mal vorprescht. Und Jesus sagt, willst du nicht, dass ich diesen Weg gehe? Wir haben letztens auch noch mal drüber geredet, als dann die Leute Jesus verspotten und sagen, Arzt, hilf dir selbst. Was wäre denn gewesen, wenn er das getan hätte? Ja, steig herab, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Wo taucht das, wenn du Gottes Sohn bist, schon mal auf, früher in den Evangelien? In der Versuchung, genau. Ja, das ist sozusagen, deswegen gibt es ja auch einen Film mit dem Titel Die letzte Versuchung Jesu. Ja, dieses, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz herab. Das ist buchstäblich die letzte Versuchung. Und wenn er der erlegen wäre, wenn er das getan hätte oder wenn er sich hier von Petrus hätte verteidigen lassen, oder ja, dann gäbe es für uns keine Vergebung. Ja, du hast das eben angesprochen. Ist Karfreitag jetzt eigentlich ein fröhliches Fest oder ist es was Trauriges? Also die Jünger, wenn man die gefragt hätte an diesem Tag, die hätten nicht gezögert. Für die war es eine Katastrophe. Das kann man nicht mal sagen, traurig, das war Weltuntergang. Der Satz der Emmaus-Jünger ist für mich da immer das deutlichste Zeichen, ist für mich irgendwo einer der prägendsten Sätze der Bibel: Wir hatten gehofft, er wäre die Rettung Israels. Alle Hoffnung zerstört. Aber genau da ist unsere Rettung passiert. Wir haben das eben bei einem der englischen Lieder gesungen: Meine Schuld ist bezahlt. Das ist an Karfreitag passiert. Ich habe dieses Bild ja in der letzten Zeit auch schon an verschiedenen Stellen immer wieder gebracht. Ich bringe es nochmal. Die Politesse, wenn sie gerecht ist, dann, wenn ich falsch geparkt habe, habe ich ein Knöllchen am Auto. Wenn sie gnädig ist, dann drückt sie ein Auge zu. Und was ist, wenn sie gnädig und gerecht ist? Ja, sie stellt das Knöllchen aus und bezahlt es selber. Ja, wir lachen, aber genau das ist das, was an Karfreitag Gott tut. Er spricht das Todesurteil. Er sagt nicht Schwamm drüber. Alles nicht so schlimm gewesen. Er spricht das Todesurteil über uns aus. Und dann bezahlt er durch Jesus selbst diese Strafe. Die Schuld oder die Strafe ist bezahlt. Das ist ein Grund zum Feiern. Ja? Wenn wir Abendmahl feiern, ist das eine ernste Angelegenheit oder eine fröhliche? Ja, es ist im Kern eigentlich beides. Natürlich ist es ernst, dass einer sterben muss, weil ich Mist gebaut habe, ist eine ziemlich ernste Angelegenheit, oder? Dass ein anderer dafür sterben muss. Dass ich nicht sterben muss, weil ein anderer den Kopf hingehalten hat. Ist eigentlich eine gute Nachricht, oder? Es ist immer beides. Ja? Und wir sollten nicht leichtfertig werden. Ja, so locker, flockig, ach ja, uns wird ja vergeben. Leute, dafür hat einer seinen Kopf hingehalten. Dafür ist einer gestorben. Und auch da nochmal, wenn ich jetzt ein Kind vom Auto wegziehe und dabei selber überfahren werde, bin ich tot, ja. Wäre ich sonst nicht gestorben, wenn ich das nicht gemacht hätte? Doch, irgendwann schon, wahrscheinlich ein bisschen später. Jesus, wenn er nicht freiwillig hier ans Kreuz gegangen wäre, wäre überhaupt nicht gestorben. Er war ohne Sünde. Es gab keinen Grund, dass Jesus stirbt. Also in ihm. Er ist wirklich nur gestorben für uns. Ja, das ist genau dieser Gegensatz. Auch wenn im KZ einer vorgetreten ist, obwohl seine Nummer gar nicht aufgerufen worden ist, weil er wusste, der da aufgerufen wird für die Gaskammer, der hat Familie, ich habe niemanden. Das hat es ja durchaus vereinzelt gegeben. Aber die hätten alle sowieso irgendwann sterben müssen. Ja, solche Leute, die wir bewundern für das, was sie getan haben. Oder der Waisenvater, der mit seinen weißen Kindern in die Gaskammer gegangen ist, obwohl es gar nicht von ihm verlangt worden ist. Eigentlich sollte er gar nicht sterben. Oder noch nicht. Aber trotzdem, das sind Leute, die wir bewundern, aber die wären sowieso irgendwann gestorben. Jesus nicht. Und eben in der Gebetsgemeinschaft hier vorm Gottesdienst ist mir das nochmal so aufgefallen, einfach in dem Moment bewusst geworden: Jesus ist ja nicht ein Mensch, einer von uns, der jetzt diesen Weg geht, sondern er kommt aus dem Himmel. Ja, und der ist weit höher, als ich das jetzt zeigen kann. Er kommt vom Himmel auf die Erde. Und dann geht er den Weg, ja, wie es im Philipperbrief heißt, er war gehorsam bis zum Tod. Und zwar bis zum Tod am Kreuz. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass manche hängen da 3 Tage, bis sie endlich tot sind. Deswegen hat man ja die beiden anderen, denen hat man die Beine gebrochen, um das zu beschleunigen. Und Jesus war schon tot. Warum auch immer er so schnell gestorben ist, das wird nicht erklärt. Aber bei ihm ist es verhältnismäßig schnell gegangen. Bei den anderen, wie gesagt, hat es sehr viel länger gedauert. Das ist für uns passiert. Und wir haben heute uns schwerpunktmäßig beschäftigt mit diesem Beginn dieses ganzen Prozesses. Ihr könnt gerne zu Hause mal Bibeln rausholen, vielleicht so nach dem Mittagessen und mal hier von Johannes weiterlesen, von Johannes 18 weiterlesen, wie es dann weitergegangen ist, diese ganze Geschichte. Das kann man ja in einem einzelnen Gottesdienst immer schlecht bringen. Vielleicht hätte man es als Lesung machen können, aber es wäre ziemlich lang geworden. Aber dass ihr mal das im Zusammenhang euch mal nochmal vor Augen stellt. Und das ist nur eine Sichtweise bei Johannes. Die anderen Evangelisten haben nochmal andere Sichtweisen. Wenn ihr ganz viel Zeit habt, lest mal alle Berichte. Ist hochinteressant, aber natürlich, dann wird es ein bisschen länger. Aber es lohnt sich wirklich, sich die Zeit mal zu nehmen. Und wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und im Abendmahl erinnern wir an das, was Jesus für uns getan hat. Wir bekommen es selber zugesprochen, dieses, das ist für dich geschehen. Genau das ist für dich passiert. Und deshalb ist auch jeder eingeladen, der das für sich in Anspruch nimmt, der sagt, ich möchte für mich in Anspruch nehmen, dass Jesus das für mich getan hat. Denn genau darin liegt es. Ja, also wer meint, er ist selbst gerecht und er braucht keine Vergebung, der braucht auch im Grunde nicht zum Abendmahl zu kommen. Wozu? Ich sage mal so ein bisschen provozierend. Ja, Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu suchen, sondern die Sünder. Das ist ein knallhartes Gerichtswort, ist euch das klar? Denn das heißt, für die Selbstgerechten, die selbst gerecht sind, ist Jesus nicht da. Aber wie gesagt, wer das meint, er braucht es nicht, der braucht auch nicht zum Abendmahl zu kommen. Und wer sagt, nö, ich will da drin bleiben, oder auch wer glaubt, er kann das irgendwann selber bezahlen, was meiner Meinung nach nicht geht, nicht gehen wird, aber wer wirklich weiß, ich brauche Vergebung und die möchte ich für mich in Anspruch nehmen, der ist herzlich eingeladen zu kommen und sich das zusprechen zu lassen.